Als das Volk Israel zusammengerufen worden war von Nehemia und sie an diesem einen Morgen, wo sie alle zusammen waren, Gott gelobt und angebetet haben, dann werden sie sich gefragt haben, was kommt jetzt? Was ist jetzt da? Was wird jetzt passieren? Vielleicht hat man ihnen gesagt, wir wollen auf das hören, was Gott uns sagt, wie es weitergehen soll, was wichtig ist für uns. Und das Erste, was man tut, ist wirklich Gott die Ehre zu geben. Eine ganz, ganz wichtige Geschichte, aber da, wo Gott redet oder wenn Gott redet, passiert das manchmal ganz anders, als wir uns das vorstellen. Es passieren ganz andere Situationen, ganz andere Sachen, die passieren, als das, was man erwartet hat. Und dieses Reden Gottes ist aber wichtig. Wichtig für das Volk damals, wichtig für uns heute in all den Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir brauchen dieses Reden Gottes und wir müssen es lernen, auch mit diesem Reden Gottes offen auf der einen Seite, aber auch klug im Umsatz dessen umzugehen, wie man dann darauf reagiert, was Gott gesagt hat. Und darum geht es mir heute in dieser zweiten Predigt über den Nehemia. Ich lese dazu diese Verse aus Nehemia 8, die Verse 9 bis 12. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Aber der Statthalter Nehemia, der Priester und die Schriftgelehrten Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie. Seid nicht traurig, weint nicht. Heute ist ein Festtag, er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten, seid nicht traurig, denn dieser Tag gehört Gott. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die selbst nichts besaßen, denn sie hatten verstanden, was man ihnen verkündigt hatte. Tamara hat das vorhin schon gesagt, es geht um Trauer oder Freude, wenn Gott redet. Da, wo Gott redet, ergibt sich immer, dass wir darauf reagieren. Ob wir darauf hören und es oder gar nicht hören, ist die erste Entscheidung. Ob wir das, was wir gehört und verstanden haben, auch wirklich umsetzen wollen oder nicht umsetzen wollen, ist dann oft der zweite Schritt. Und von dem, was wir umsetzen wollen, was dann im Endeffekt auch wirklich gemacht wird, ist dann nochmal ein dritter Schritt. Und diese verschiedenen Schritte in unserem Leben, die kosten Kraft. Das passiert nicht von selbst. Menschen ändern sich niemals von sich alleine, einfach so, als wenn das alles völlig natürlich und normal wäre. Sondern unser menschliches Wesen ist darauf bedacht, in dem festzuhalten, was wir haben. Daran zu bleiben, was wir kennen, weil das einfach wichtig ist für uns. Das ist das, was uns selbst hilft. Gehen wir mal in diese Situation hinein und sehen uns das an. Das ist das Erste, was wir haben, ist, dass der Esra, der Priester und gleichzeitig Schriftgelehrte, zusammen mit den anderen Schriftgelehrten das Wort Gottes, das Gesetz des Alten Testamentes den Leuten den ganzen Vormittag lang vorliest und die wichtigsten Stellen erklärt. Abgesehen davon, dass es relativ langweilig gewesen sein dürfte und manches davon vielleicht auch den Leuten schwer gefallen ist, passiert etwas mit ihnen. Sie fangen an zu verstehen. Und wenn ich mir nur den Kern des Gesetzes ansehe, diese eine Aussage, die Gott seinem Volk gemacht hat, wie wir das in 5. Mose ja lesen, dass Gott ihnen sagt, wenn ihr meine Gebote hört und tut das, was ich euch gesagt habe, dann werde ich euch segnen. Wenn ihr meine Gebote zwar hört, aber das nicht tut, dann werde ich meine Hand von euch wegziehen, dann werdet ihr mit der Strafe leben müssen, dass ihr alleine klarkommen müsst, dass ihr klarkommen müsst ohne die Hilfe Gottes. Und dann werden eure Felder nicht so fruchtbar sein. Dann werden Krankheiten euer Leben bestimmen. Dann wird es so sein, dass wenn die Feinde in der Nähe sind, ist das diese Situation nutzen und euch überfallen und berauben. Dann wird euch alles Schlechte, was ihr eigentlich in Wirklichkeit nie wollt, passieren. Deswegen überlegt euch, was ihr tut. Und das Volk hat immer wieder im Laufe der Zeit die Entscheidung getroffen, wir machen, was wir für richtig halten. Immer und immer und immer wieder. Aber dieser Abschnitt geht ja weiter. In diesem Abschnitt geht es dann anschließend darum, dass Gott diesem Volk sagt, wenn ihr vielleicht in Gefangenschaft oder verfolgt worden seid, in Gefangenschaft geführt worden seid, bis an die Enden der Erde zerstreut worden seid, wenn ihr euch dann vor dem Herrn demütigt und betet, wenn ihr wieder zurückkehrt zu Gott, dann wird er euch wieder hören, er wird euch sammeln aus allen Himmelsenden und euch zurückbringen in euer Land und euch wieder neu aufbauen. Das ist die Situation, die für Nehemia im Vordergrund steht. So hatte er vorher schon gebetet, so macht er es auch wieder weiter deutlich und sagt, Gott, wir müssen deine Hilfe wieder neu spüren. Wir haben gesündigt gegen dich, wir haben eigene Wege eingeschlagen, nicht auf das gehört, was du uns gesagt hast und genau das bekommen hast, so wie du es uns in deinem Wort vorhergesagt hast. Wir haben genau das bekommen, was wir verdient haben. Aber du hast uns Hoffnung gemacht, weil du gesagt hast, es wird auch möglich sein, wieder da rauszukommen und wieder neu aufzubauen. Das und dann die vielen, vielen Einzelheiten, die sonst noch mit dazugehören, wie das Gesetz auszusehen hat, die aber für uns jetzt nicht so wichtig sind, war das, was das Volk zu hören bekam. Und jetzt sind sie traurig. Sie trauern, weil sie erkennen, was sie getan haben. Sie haben das Reden Gottes verstanden. Und zwischen akustisch verstehen und mit dem Kopf verstehen gibt es ja schon einen Unterschied, zwischen dem Kopf etwas zu verstehen und dem das auch wirklich umzusetzen und zu wollen und da dran zu gehen, das kennen wir alle, ist der Weg vielleicht sogar noch weiter. Aber für dieses Volk war klar zu diesem Zeitpunkt, jetzt gilt es. Und sie erkennen so richtig, was passiert ist. Sie haben die eigene Schuld, sie haben die Schuld des ganzen Volkes erkannt und man hat diese Schuld bereut. Man hat es bereut, was man getan hat, was die Vorfahren getan haben, worein man reingerutscht ist und dass diese ganze Situation in Jerusalem so war, wie sie war. Wir dürfen nicht vergessen, Nehemia ist schon eine Zeit lang da, so ungefähr 2 Monate. Und man hat in diesen knapp 2 Monaten tatsächlich die gesamte Stadtmauer wieder aufgebaut. Man hat wieder etwas erreicht und hat gesehen, wir sind nicht ganz hilflos. Aber es sind so wenig Leute in Jerusalem, in dieser ursprünglich großen Stadt, dass alle das Reden von dem Esra und von den anderen verstehen konnten. Und die hatten keine Lautsprecheranlagen. Sie haben sich zwar ein bisschen geholfen mit der höheren Tribüne, um da die Akustik ein bisschen besser hinzukriegen, das Ganze zu verbessern, aber so viele waren das nicht. Es standen in der Stadt einige Häuser, die bereits wieder neu bewohnt waren, die fertig waren, die man sich fertig gemacht hatte. Der Tempel war fertig, jetzt auch die Festung vom Tempel, außenrum die Mauern, aber vieles zwischendurch lag noch immer in Schutt und Asche. Überall lagen die Trümmer rum und es war nicht das, wie man vom Hörensagen die Stadt Jerusalem kannte. Bei weitem noch nicht. Es war noch vieles schlimm und man hat das gesehen und das hat bedrückt. Das war nicht so, dass man einfach sagen konnte, wir gehen jetzt in die Tagesordnung über und machen, was wir wollen und wie das irgendwie weitergehen soll, sondern dieses Volk hat in diesem Moment verstanden, jetzt ist einer dieser Punkte, wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Und der erste Schritt bei dieser Entscheidung war Trauer. Der erste Schritt bei dieser Entscheidung war, dass man traurig war, als man verstanden hat, was passiert ist. Und dann passiert etwas Seltsames. Nämlich die Priester, die Leviten, alle die, die das ausgelegt haben, sagen dem Volk, seid nicht traurig, weint nicht. Heute ist ein Festtag. Heute ist ein besonderer Tag, ein Tag, der Gott gehört, ein Tag, der für euren Gott da ist. Und deswegen geht nach Hause und feiert. Paradox, oder? Man hat nichts gemacht, man hat nicht mal um Vergebung gebeten. Das passiert erst tagelang später. Wenn man weiterliest im Nehemia, kann man das schön nachlesen. Da ist nichts geklärt, gar nichts. Und die sagen denen, jetzt hört auf, traurig zu sein und freut euch stattdessen. Wenn man mir sagen würde im Moment wegen unserer Wohnsituation, jetzt hör auf, traurig zu sein und freu dich, dass das Neue, was kommt, richtig gut wird, ist das etwas, wo ich sagen kann, okay, das kann mir gut tun. Aber zunächst mal ändert das meine Gefühle noch gar nicht. Und dass ich jetzt hergehen würde und ein Fest feiern würde und sagen würde, das, was kommt, ist richtig prima, das ist weit, weit weg von mir. Und damals für das Volk mit Sicherheit noch weiter. Die haben das nicht verstanden. Die konnten das nicht verstehen. Wie soll das möglich sein, dass wir jetzt miteinander feiern? Wir haben doch nichts gemacht. Wir haben nichts verändert. Das Einzige, was wir haben, ist, wir haben die Informationen von Gott bekommen, der die Grundlage darstellt. Mehr noch nicht. Wieso sollen wir uns jetzt freuen? Und das, was dahinter steckt, für meine Begriffe, so habe ich diesen Text verstanden, ist, dass für Nehemia, der ja von vornherein immer einen weiteren Blick hatte als die anderen, der gesehen hat, als er als Mundschenk bei dem König Artaxerxes im Palast gearbeitet hat, eine gesicherte, gut bezahlte, hervorragend hoch angesehene Position hatte, dass der gesehen hatte, meinen Leuten geht es schlecht zu Hause. Meinen Leuten geht es schlecht zu Hause und das darf so nicht weitergehen. Und er hat gefastet, er hat gebetet, er hat getrauert, er hat gelitten. Insgesamt waren das mindestens 4, vielleicht auch 6 Monate, je nachdem, wie man den ersten und den letzten jeweils mitrechnet. Diese Zeit, die er gebraucht hat, um überhaupt mit dem Artaxerxes reden zu können. Und jetzt sagt er dem Volk, heute ist der Tag, ihr habt es jetzt gehört, jetzt lasst uns feiern. Ich denke, nichts würde mir persönlich ferner liegen, als diese Entscheidung zu treffen. Aber Nehemia weiß etwas. Er kennt die Menschen. Er kennt unser Herz. Und er weiß, wenn wir traurig sind, wenn wir beladen sind mit dem, was uns schwer zu schaffen macht, dann schaffen wir es nicht, wer weiß, was zu ändern. Wir kriegen das nicht hin. Man hatte es zwar geschafft, in, glaube ich, 56 Tagen die ganze Stadtmauer wieder aufzubauen, aber es war noch so viel zu tun. Es war noch so vieles im Argen und vor allen Dingen das Verhältnis zu Gott war noch gar nicht geklärt. Wie kann man da feiern? Wie kann man sich da freuen? Und an der Stelle spielt der Begriff Hoffnung eine große Rolle. Der Begriff Hoffnung, die dieser Nehemia hatte, er kannte Gott und er wusste, wie Gott ist. Er hat selbst schon einiges erlebt. Dieser ganze Weg für ihn von dieser Position direkt bei dem König bis hin zu der Situation, dass er jetzt Statthalter in Jerusalem ist, dieser Weg ist ein weiter, weiter Weg. Eine riesengroße Veränderung. Und er weiß, wenn wir wollen, dass es weitergeht, dann brauchen wir Hoffnung. Wir brauchen diese Situation, dass wir erkennen, es geht weiter. Trauer ist etwas, wenn wir einen Menschen verloren haben, wenn eine Situation sich verschlechtert oder verschiedene Sachen passieren, die nicht dem entsprechen, was wir manchmal auch kaum noch ertragen können. Wenn das so ist, das ist nicht das, was uns Mut macht. Trauer ist das, was uns zwar was wichtig ist, damit wir fertig werden mit dem, was war, aber es ist nicht das, was uns aufbaut. Es hilft uns nur, klarzukommen mit der Vergangenheit. Und ist deswegen auch wichtig. Gar keine Frage. Wird auch dann im Anschluss wieder weiter deutlich gemacht, in dem, wie es bei dem Nehemia weitergeht. Aber Trauer ist nie das Ziel Gottes. Sondern das Ziel Gottes ist immer, die Menschen aufzubauen, sie zu ermutigen, ihnen neue Hoffnung zu geben, ihnen auch die Kraft zu geben, die sie brauchen. Und dazu gehört es oft tatsächlich, dass man auch erkennt, dass das, was man getan hat, nicht in Ordnung war. Und zu wissen, Gott wird das schon jetzt auch irgendwie machen. Das ist letztlich die Grundlage auch für die Freude. Auch wenn hier bei Nehemia tatsächlich die Freude dazwischen geschoben wird. Befohlene Freude dazwischen geschoben wird. Es ist schon etwas schwierig, oder? Und das macht Nehemia und er erklärt das auch ganz einfach, weil da, wo wir uns über Gott freuen, das es ist, was uns aufbaut, was uns diesen Mut schenkt, was uns Hoffnung gibt, was uns dazu bringt, dass wir auch wirklich was in die Hand nehmen und was tun, etwas umsetzen und dafür sorgen, dass es weitergeht. Diese Freude an Gott ist wichtig. Und in diesem Fall hat Nehemia das, wie gesagt, er hat nicht die Freude, hat nicht gesagt, jetzt freut euch, es ist alles gut. Nein, er sagt, es ist der Tag des Herrn. Es geht um Gott. Und weil es um Gott geht, ist das ein Tag, an dem wir uns freuen. Wo wir dieses Freudenfest feiern. Weil ihr diese Kraft braucht. Da, wo ihr euch freut über euren Gott, werdet ihr stärker. Ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, von wem das war, ich habe das irgendwo irgendwann mal gehört oder gelesen. Da sagte jemand und er beschreibt so seine Situation, wie er es erlebt, seinen Glauben erlebt, wie er den Gottesdienst erlebt. Und er schreibt, an einem Sonntag, wo er in den Gottesdienst gegangen ist, in sein Tagebuch, heute war alles anders. Es war das erste Mal, dass ich kein schlechtes Gewissen hatte. Wenn ich mir so manche kirchliche, christliche Veranstaltung angucke, dient sie dazu, den Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen. Und es macht die Leute fertig. Was mich heute überhaupt nicht wundert, ist, dass die Gemeinden, die so richtig stark wachsen, die viele junge Leute haben, alles Gemeinden sind, in denen Gott gelobt wird. Und zwar ausführlich. Da gibt es nicht zwei Lieder oder drei vor der Predigt, die die eigentlich wichtigen Texte ablösen oder so ein bisschen einrahmen, sondern da gibt es einen Teil, in dem man ganz bewusst sagt, wir wollen gemeinsam Gott loben, weil wir verstanden haben, dass nur da, wo wir Gott loben, seine Freude unser Leben auch wirklich trägt und uns stärkt, uns aufbaut, dafür sorgt, dass wir weiterkommen. Ihr könnt euch umgucken, egal wo, ob in diesem Land, ob in anderen Ländern, es ist überall dasselbe. Nicht überall, wo es viel emotional geladene Musik gibt, ist auch wirklich Freude da. Das ist was ganz anderes. Aber da, wo dieses Vertrauen zu Gott, diese Anbetung Gottes einen großen, wichtigen Raum spielt, im Rahmen eines Gottesdienstes, da verändert sich etwas. Und da, wo junge Leute hingehen, ist immer dieser Ort. Es ist seltsam, oder? Ich finde das nicht seltsam, ganz ehrlich. Sondern vielleicht etwas, woran wir in Zukunft nochmal neu nachdenken und neu dran arbeiten müssen. Denn die Freude an Gott stärkt uns. Nicht die richtige Lehre, obwohl die wichtig ist. Aber die Freude an Gott stärkt uns und baut uns auf und gibt uns neue Kraft. So wie zur Zeit von Nehemia hat sich das bis heute letztlich überhaupt nicht geändert. Und deswegen gibt es dieses Fest der Freude in dieser Zeit. Dieses befohlene Freudenfest. Das ist paradox, oder? Ein Fest zu befehlen, den Leuten zu sagen, jetzt freut euch, es ist alles gut. Feiert miteinander. Und das wird richtig deutlich gemacht. Es geht dabei zum einen natürlich darum, diese Zusagen, die Gott gemacht hat, zu sehen, sie für sich selbst in Anspruch zu nehmen und sich darüber wirklich auch wieder neu aufbauen zu lassen und zu sehen, Gott will, dass es bei uns weitergeht. Gott will das. Er ist nicht derjenige, der sagt, ich will, dass ihr auf Dauer so klein und so armselig und so schwach bleibt, sondern er will, dass wir stark werden. Und dazu brauchen wir diese Freude am Herrn. Damals war es dieses Fest, was den Leuten das deutlich machen sollte. Wie gesagt, nichts hatte sich geändert. Sie hatten nur Informationen bekommen, mehr noch nicht. Der Rest kam später. Aber zunächst einmal war es wichtig, sich auf das zu besinnen, wer dieser Gott ist, wie großzügig dieser Gott ist, wozu er uns alles beschenkt hat. Und deswegen geht es jetzt darum, diese Zusagen Gottes zu feiern, sich fröhlich darüber zu verhalten und immer wieder auch zu gucken, was geht sonst noch, was ist möglich. Und dann wird diese Freude, das finde ich auch so schön dabei, diese Freude soll geteilt werden. Das heißt, Nehemia sagt nicht den Leuten, ihr, die ihr genug habt, könnt feiern und damit ist gut, sondern er sagt, diejenigen, die nicht genug haben, ladet dazu ein. Die Ausländer, die bei euch leben, ladet dazu ein. Nehmt sie mit da rein. Lasst sie teilhaben an dieser Freude. Die müssen nicht erst das Gesetz hören, sondern die müssen erleben, dass, so würden wir es heute sagen, dass Christen fröhlich sein können. Und dass sie sich an Gott freuen können. Nicht nur an dem, was sie essen oder trinken, sondern dass sie sich an Gott freuen können, der uns das alles gibt, der uns diese Möglichkeiten gibt. Und da teilt man ganz natürlich. Man kann die anderen nicht einfach so außen vor lassen und sehen, der sitzt jetzt zu Hause und hat nichts zu beißen. Das passt nicht, das geht einfach nicht. Gott möchte uns neu anstecken mit dieser Freude. Wenn wir hier überlegen und darüber nachdenken, was ist wichtig für uns, kann man sagen, es ist wichtig für uns, dass es so weitergeht wie bisher. Wir sind gerne zusammen, wir haben eine gute Gemeinschaft miteinander, wir haben einiges miteinander erreicht, wir haben sogar einen guten Ruf ins Dorf hinein, zumindest hier in Werlau, in Emmelshausen sieht das anders aus, da haben wir eigentlich gar keinen Ruf mehr. Aber diese ganze Situation ist nicht das, worum es geht, sondern es geht darum, dass wir uns klar machen, wir sind Menschen, die von Gott beschenkt worden sind. Wir sind Menschen, die Gott gebrauchen möchte in dieser Zeit, heute, da, wo wir leben, hier, etwas weiterzugeben von dem, was er ist. Und wie er ist. Ich kenne so viele Gründe, weshalb ich mich über andere Sachen aufregen kann und ärgern kann. Und manchmal haben diese Gründe es geschafft, auch mein Denken zu blockieren. Und das ist schade. Das ist nicht gut, wenn das so ist. Deswegen ist es wichtig für uns, dass wir uns immer wieder neu auch die Zeit nehmen und gucken, Gott, was hast du noch für uns? Und ihn auch fragen, was hast du noch für uns? Was möchtest du noch mit uns tun? Wie möchtest du uns alte Leute, ich sage das jetzt mal so allgemein, obwohl wir ein paar Jüngere dabei haben, aber wie möchtest du uns alte Leute dazu bringen, dass wir in der Lage sind, in diesem Ort neu die Freude an diesem Gott sichtbar werden zu lassen? Wie kannst du uns dazu gebrauchen? Dazu gibt es viele Methoden, wir haben eine ganze Menge gehört und manche davon haben uns angesprochen und haben uns nachdenklich gemacht und wir haben angefangen, für bestimmte Sachen zu beten, aber es hat sich kaum was geändert. Trotzdem geht es darum, immer wieder neu zu gucken und zu sagen, dieser Tag, wo Gott zu uns redet, ist der Tag des Herrn. Dieser Tag, wo Gott zu uns redet, ist der Tag, an dem er anfangen möchte, Veränderungen zu schaffen. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Oder vom Alten Testament hier, diese Zeit ist zu Ende und es wird eine neue Zeit jetzt kommen. Es wird etwas Neues kommen. Und das auch für uns in Anspruch zu nehmen und zu sagen, Herr, wir feiern jetzt miteinander, weil du Gott bist. Nicht, weil wir gut sind, nicht, weil wir, wer weiß, was geschafft haben, sondern nur, weil du Gott bist. Wir feiern miteinander und laden dazu auch gerne ein, weil wir wissen, dass du ein großer Gott bist. Und es wichtig ist, dass auch die Leute, die das noch nicht kapiert haben, das verstehen lernen, es sehen lernen und auch die Hoffnung bekommen, zu sagen, ja, ich will, dass es hier bei uns weitergeht. Und ich bin bereit, mich mit meinen kaum noch vorhandenen Fähigkeiten dafür einzusetzen. Für den einen wird das bedeuten, dass er nichts anderes tun kann, als nur, und da mache ich ganz, ganz große Anführungszeichen dran, dafür zu beten. Für die anderen wird es bedeuten, dass man sagt, ich habe so viele Kontakte ins Dorf, die ich aber nur dazu nutze, um mit den Leuten so ein bisschen eine lockere Konversation zu führen oder mal da jemand zu helfen und mal da jemand zu helfen. Aber deutlich zu machen, dass Gott im Mittelpunkt meines Lebens steht. Und deutlich zu machen, Gott ist auch für dich da, in deiner Situation. Und er wird auch dir helfen. Das ist was anderes. Ich bin jetzt nochmal ganz ehrlich. Die letzte Zeit, die letzten Wochen waren für mich knochenhart. Die haben mir unheimlich viel Kraft geraubt. Unheimlich viel Kraft geraubt. Angefangen vom Tod meines Vaters, über dann den Wohnungsverlust. Alles ist viel schlimmer gewesen für mich, als ich das erwartet habe. Und ich habe nicht die Kraft gekriegt, wieder so richtig nach vorne zu gehen. Dann bin ich noch krank geworden, was völlig normal ist. Denn da, wo wir so belastet sind, funktioniert auch unser Immunsystem nicht mehr normal. Ist völlig normal. Und als ich mich beschäftigt habe mit diesem Text und da dran gegangen bin und gesagt habe, ja, Herr, die Freude am Herrn ist auch meine Stärke, ist unsere Stärke, habe ich angefangen, mich auf heute wieder zu freuen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dass wir hergehen und sagen, wir schalten jetzt mal unseren blöden Verstand aus und die Erfahrungen, die wir die letzten 100 Jahre gemacht haben, die lassen wir erstmal außen vor, obwohl die aufs Ganze gesehen gar nicht so schlecht waren. Aber wir sehen häufig das, was nicht so gut geklappt hat. Und wir gehen nach vorne und sagen, Herr, wir wollen heute mit dir neu beginnen. Und wir werden erleben, wie Gott das tut. Denn es ist Gottes Absicht, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn ich mich ja umgucke in unserer Gegend, wenigstens in Emmelshausen, gibt es noch eine ganze Menge, die das nötig haben. Und hier wahrscheinlich auch nicht viel, da doch schon noch viel weniger. Aber ist egal, es ist völlig egal. Es ist so vieles da, was möglich ist. Und es ist falsch, auf das zu sehen, wie die Zeit im Moment funktioniert, dass die Kirchen immer leerer werden. Es ist falsch, darauf zu sehen, aufzugeben und zu sagen, es ist eben so, wir verwalten noch die Gebäude oder wir verwalten unsere Gemeinde, bis die letzten weggestorben sind. Das macht keinen Sinn. Jesus hat uns gesagt, seine Gemeinde wird nicht untergehen, solange er noch nicht wiedergekommen ist. Und er ist noch nicht wiedergekommen. Also wird auch seine Gemeinde nicht untergehen. Und wenn wir uns klein machen lassen von dem, was wir an Erfahrungen haben, wird sich nichts ändern. Aber, und das ist das, was ich von Nehemia hier gelernt habe, nicht das Negative, nicht der Intellekt, nicht unsere Fähigkeiten sind es, die uns weiterbringen, sondern die Freude am Herrn, dass wir uns darüber freuen, einen Gott zu haben, der hinter uns steht und der mit uns geht, egal was kommt. Der uns zur Seite steht und uns die Kraft gibt, die wir brauchen, die weit über unser normales Maß hinausgeht. Und das wünsche ich mir. Das ist das, was ich mir erhoffe, wofür ich bete seit Jahren. Aber was mir jetzt nochmal so ganz, ganz bewusst geworden ist, wo ich gemerkt habe, wo man hinkommt, wenn man nicht aufpasst. Deswegen lade ich euch dazu ein, jetzt mit mir zu beten und gemeinsam unseren, wirklich das auch, was wir auf dem Herzen haben, an Gott weiterzugeben, indem ihr laut euer Amen auch dazu gebt. Bitte steht dazu auf. Lieber Vater im Himmel, du hast uns in diesem Wort angesprochen. Und du hast uns gezeigt, was in unserem Leben nicht so ist, wie du das möchtest. Und ich bitte dich darum, dass du uns so, wie du das zur Zeit Nehemias geschenkt hast, neu dieses Herz voller Freude an dir schenkst. Diese Hoffnung darauf, dass das, was du tust, auch hier bei uns, nichts mehr mit dem zu tun haben wird, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, wo wir immer nur kleine Schritte gesehen haben und deine Bewahrung, deine Fürsorge, deine Unterstützung erlebt haben. Herr, es ist so vieles im Argen in unserer Welt. Es ist so vieles im Argen in den Kirchen, es ist so in den Gemeinden, es ist so vieles im Argen in der Politik und überall. Und die Menschen brauchen deine Hilfe. Und dazu, damit wir uns von dir gebrauchen lassen können, brauchen wir deine Freude. Schenk sie uns. Hilf uns, wieder neu auf dich zu sehen und uns von dir mit dieser Freude beschenken zu lassen. Danke dafür, dass wir sie nicht selbst machen müssen, aber dass du sie uns gibst und dass du uns Wege zeigst, wie wir uns gegenseitig dabei helfen können und das auch fördern können. Führe und leite du uns. Geh du mit uns und lass uns erleben, dass dein Reich hier in dieser Gegend wieder ganz neu und ganz stark gebaut wird. Danke dafür, dass du das früher getan hast, dass du uns nicht verlassen hast in der Zeit, aber dass du auch wieder neu einen Anschub geben willst. Und darum stehen wir jetzt vor dir und bitten dich, dass du uns segnest mit dieser Freude, mit dieser Kraft. Amen.